Worum es geht bei dieser spirituellen Reise, ich habe das vorher noch nicht so klar gesagt, ist eine Transformation von zwei Konzepten, die wir alle mit uns haben. Ich will mal das Alte, das Einfache. Allein heißt das hier die Ich und Mareti heißt das hier die Mein. Wir alle haben ein bestimmtes Verständnis von Ich, von unserer Identität. Durch die innere Reise soll dieses Verständnis spiritualisiert werden und in den Siddha-Deha der vollkommenen Identität eingehen. Da denkt man nicht mehr, ich bin ein Deutscher oder ich bin ein Mann oder eine Frau, sondern man denkt, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Und Mameti heißt so viel wie Mein. Im weltlichen Leben bezieht man dieses Mein auf materielle Dinge, auf materielle Interessen und materielle Bedürfnisse. Aber am Ende der Reise ist dieses Ich und Mein völlig strahlend oder spiritualisiert geworden. Man sieht sich als eine ewige spirituelle Seele und Mein, das ist Krishna. Oder meine Beziehung zu Gott, könnte man sagen. Ohne diese, sagen wir einmal, diese Wirkung ist die spirituelle Reise noch immer in den ersten Bereichen der Reise. Sehr oft, und hier möchte ich ruhig ein bisschen meinen Heilpraktiker wiedergeben, ich habe einen sehr befähigten Heilpraktiker, der mir einmal aus seiner Erfahrung gesagt hat, sehr oft ist es so, dass er mit den Menschen, die in seine Praxis kommen, sind zum großen Teil Esoteriker und auch spirituell Interessierte, dass er feststellt, dass die noch ein ganz schönes Ego mit sich bringen und ein ganz schönes Mein-Bewusstsein mit sich bringen. Das ist dadurch zu erklären, dass die Nahrung kriegen, Kraftnahrung, von viel Information und dann, wie jeder Mensch, der viel Information hat, sich vielleicht darauf etwas einbildet und das auch benutzt in einem gewissen Sinne. Aber Nahrung ist erst dann richtig wertvoll, wenn sie verdaut wird. Indienreiser, gebet acht, diesen Satz werdet ihr noch oft in Indien erinnern. Nahrung ist erst dann richtig wertvoll, wenn sie verdaut wird. So ist auch größere Information erst dann richtig wertvoll, wenn sie verdaut wird und mit Ich und Mein Bewusstsein spiritualisiert wird. Gut, bevor wir jetzt die Pause machen, möchte ich sehen, ob es für diesen Teil irgendwelche Fragen gibt. Wir werden ungefähr 10 Minuten haben für diese Fragen und dann zur Pause gehen. Und nach der Pause wird uns dann unser Gadadhar, der schon viele Folien dort hatte und so weiter, mit seiner vedischen Kosmologie abholen, wo er die äußere Reise beschreiben wird. Wir haben das so aufgemacht, dass wir den besten Seminarzeit, die habe ich mir einfach mit Demut ausgebeten bei meinen beiden Mitseminargebenden. Das ist hier. Herzlichen Glückwunsch, dass wir durchgekommen sind. Das war jetzt die innere Reise, jetzt kommt die äußere Reise durch Gadadha, geführt durch Gadadha. Und dann kommt eine Reise, wo ich selber noch nicht, natürlich nicht weiß, was es ist, aber Professor Kage hat uns letztes Mal sehr auf die Reise genommen. Es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die vielleicht beides verbindet, ich weiß nicht, aus einem anderen Kulturkreis kommend, mit anderen Worten und so weiter. Mal sehen. Ihr werdet sehen. So, sind irgendwelche Fragen zu diesem Teil, den ich jetzt gemacht habe, oder wollen wir gleich in die Pause hineingehen? Diese Umwandlung von Ich und Mein. Ja. unsere Identität im materiellen Leben wird bestätigt, wird bekräftigt oder beruht auf diesen beiden Verständnissen. Ich bin und das ist mein, mein Interesse, mein Besitz und so weiter. Und spürt dein Leben, werden diese beiden Fundamente, auf die wir unser ganzes Leben basieren, transformiert und umgewandelt, sodass wir anders. Ich habe das gesehen, in Bombay gibt es einen Tempel, den Radha Gopinath Tempel, wo eines der reichsten Leute Indiens verkehrt. Dieser Mensch ist so reich, der hat eine Villa, die sieht also, die ist, ich will jetzt mal schätzen, auf doppelt oder dreimal so groß wie ganz Schloss Weißenstein. Der bewegt sich mit eigenen Flugzeugen und Autos durch die Gegend. Ist sehr anerkannt, die Politiker stehen stramm, wenn er was sagt und so weiter. Ist geboren worden in der Familie von Mahatlal. Klingt fast wie Mafia, aber Mahatlal. Als ich das mal, als ich durch Bombay fuhr, sagte einer meiner Entsagten, also der Sanyasi, mit dem ich in so einem Cool-Taxi war, zeigte der plötzlich auf die Villa und sagte: Weißt du, ich möchte dir den Besitzer heute Abend zeigen. Und dachte ich, na ja, vielleicht können wir ihn um eine kleine Spende für die Veda-Akademie und Schloss Weißenstein bitten. Ich bin dabei. Nicht? Und ich ging denn, vergaß es denn und ging in den Radha Gopinath Tempel. Und da war dann irgendwann, die Mönche sangen und es wurde ekstatischer. Und schließlich kamen alle Leute da, erhoben sich und tanzten. So, nicht? Und plötzlich wurde es dann, es bildete sich ein Kreis durch die transzendentale Klangschwingung, die tanzten alle im Kreis und so. So halt, nicht? Und dann bildete sich im Kreis ein kleinerer Kreis, wo ein dicker Inder, weiß gekleidet, tanzte. Und mein Mitmensch sagte, das ist der berühmte Mahatlal. Und ich schaute dann interessiert zu, wie der tanzte, und dann gesellte sich so ein anderer, ganz magerer Inder, den man so ansah von seinem, ihr wisst, die sind da unglaublich, da gibt es dieses Kastenwesen, und man sah ihn sofort an, na, der gehört irgendwie zu den Fegern oder so dazu. Der war plötzlich im Kreis, der andere Inder nahm ihn und die tanzten beide total ausgelassen. Später hörte ich denn, dass das der berühmte Mahatlal war und sein Diener war, die sich also auf einer anderen Ebene begegneten, nämlich als Gottbrüder, die vom gleichen spirituellen Meister eingeweiht waren, wo keine Unterschiede waren. Und ich hörte, dass es unglaublich schwierig für die Diener waren, ihren Meister, eines der berühmten Leute in Indiens, zu sehen und mit denen im Kreise zu tanzen. Also man kann sich beim Kreistanzen zum Beispiel einhaken, wenn es jemand nicht will, und so im Kreise tanzen halt. Nicht? Und das war gerade weil dieses Kasten, die Kastenzwänge unglaublich tief da in die Psychologie der Menschen reingehen. Aber er hatte ein neues Ich-Verständnis gehabt und ein neues Mein-Verständnis. Nehme ich jetzt mal an. Ich habe mit ihm nicht so viel gesprochen, weil ich nicht die Gelegenheit gab. Und als ich sah, dass er schon mit dem Radha Gopinath-Tempel verbunden war, habe ich auch davon abgesehen, ihm um eine Spende für Schloss Weißenstein zu bitten. Nur weil ich mir dachte, der wird schon da spenden. So, dieses Verständnis, wo man sogar aus der Kaste, das ist wer in Indien war, weiß, das ist das riesig, diese klaffenden Unterschiede, und zwar im Kopf der Leute viel, viel mehr als nur äußerlich. Wenn man sieht, dass man langsam aus dem falschen Ego herauskommt, ist das ein erfolgreiches spirituelles Leben. Ja, wir haben noch ein ganz kleines bisschen, oder wollen wir in die Pause gehen? Bitte? Direkten, offenbarten und spirituellen Wissen, ja. Das sind alles
kannst einen Strich bitte ziehen zwischen 3 und 4. Aparoksha ist, das heißt, direktes Wissen, was man auch auf der materiellen Ebene machen kann. Du kannst zum Beispiel jetzt hören von jemandem, wenn du die 2 Treppen hochgehst, wirst du so und so einen Raum kriegen. Zuerst ist es ein theoretisches Wissen, aber wenn du tatsächlich die Treppen hochgehst, wirst du sehen, ja, der Raum ist so, wie er beschrieben wurde. Du hast ein verwirklichtes Wissen. Aber das Adokshaya-Wissen und Aprakrita-Wissen, das, was offenbartes und spirituelles Wissen ist, ist beides in der Kategorie der spirituellen Erfahrung drin. Der Unterschied zwischen diesen beiden 4 und 5, Adokshaya und Aprakrita, ist sehr fein. Das fünfte, nur wenn du es wissen möchtest, ist offenbartes Wissen, ist einfach nur eher generelles spirituelles Wissen, und Aprakrita, das heißt, hier habe ich, da müsste ich vielleicht lieber schreiben, spezifisches spirituelles Wissen, das ist so Wissen über Krishnas Lilas, Krishnas Dharma und so weiter. Mhm. Gut, ich möchte hier jetzt doch die Pause machen. Könnte ich euch vielleicht bitten, und wir sind ziemlich gut in der Zeit, um ein bisschen nach 12, also 2-3 Minuten nach 12, wir wollen immer Pausen 15 Minuten machen, für den Teil mit der Veda-Sache zu kommen. Eine kleine Sache, die ich noch mal sagen möchte, mir ist es wichtig, mich hier zu entschuldigen, ich werde nicht an der Fantasiereise teilnehmen können, so gerne wie ich will, weil ich spüre, das ist mein allererstes Mal, dass ich diese spirituelle Reise mache, dass ich mich noch ein bisschen, ich muss das alles noch mal durchgehen und mir noch mal genau Gedanken machen. Ich brauche diese eine Stunde in der oder anderthalb Stunde, in der die Fantasiereise ist. Ich sage das deswegen, weil ich es als sehr unhöflich empfinde, wenn der Seminargebende nicht an den anderen Seminaren teilnehmen kann. Ich hoffe, dass mir das verziehen wird und dass ich hier auf Verständnis stoße. Gut, wir sehen uns ein paar Minuten nach 12 Uhr wieder hier bei Krishna.
Eine gute Stunde bis zum Mittagsprasadam, und werden diese Stunde verwenden, um uns mit der vedischen Kosmologie, der vedischen Kosmogonie zu beschäftigen, weil es für den zweiten Teil dieses Seminars von Krishnasnami sehr wichtig sein wird, wo es ja um die Reise von Gop Kumar gehen wird, der viele der Stationen, über die wir heute sprechen werden, ganz bewusst erfährt auf dieser Reise und hinter sich lässt, um letztlich bis zur höchsten spirituellen Bestimmung zu gelangen. Nur, wie wir wissen, wenn man eine Reise tut und an einem Punkt A sich befindet und zu einem Punkt B gelangen möchte, muss man die Strecke, die zwischen A und B liegt, schließlich zurücklegen. Jetzt befinden wir uns hier in Weißenstein, und wenn einige von euch morgen nach Zürich zurückreisen werden, dann mögen sie sagen, oh, da liegen 300 Kilometer zwischen uns, diese 300 Kilometer sind dann praktisch das Hindernis, was uns von Zürich trennt. Aber in Wirklichkeit ist es auch gleichzeitig der Weg. Denn der Weg, den wir benutzen können, um nach Zürich zu gelangen. Wir werden uns jetzt in dieser kurzen Zeit mit diesem Bereich beschäftigen, der uns jetzt noch von der spirituellen Energie trennt, von der spirituellen Wirklichkeit trennt, nämlich dieser äußerst komplexen materiellen Energie. Zunächst einmal, habe ich einmal in acht kurzen Sätzen die Kernaussagen der vedischen Welt sich zusammengefasst. Da gibt es viele Möglichkeiten, diese Kernaussagen zu formulieren. Das ist also eine. Und ich werde insbesondere auf die ersten 4 Punkte hier eingehen. Die ersten 4 Punkte beziehen sich auf die materielle Energie. Die materielle Welt ist eine Reflexion oder eine Spiegelung der spirituellen Wirklichkeit. Das ist für uns ganz wichtig. Wir wissen, was immer es an schönen Dingen in dieser materiellen Welt gibt, gibt es auch in der spirituellen Welt, nur im Original. Wir befinden uns nur in der Spiegelung, und auf diese Weise sind die materielle Energie und die spirituelle Energie immer miteinander verbunden. Insbesondere werden wir uns dann im weiteren Verlauf damit beschäftigen, was denn zwischen dieser materiellen und der spirituellen Energie sich befindet. Denn wenn jetzt der gesamte Bereich des Seins in 2 Bereiche unterteilt ist, die voneinander getrennt sind, die materielle und die spirituelle Energie, müssen sich diese beiden voneinander getrennten Bereiche irgendwo berühren.
Und dieser Berührungspunkt, dort wo sich die materielle und die spirituelle Energie begegnen, dort wo die materielle Zeit, die spirituelle Zeit trifft, die ist äußerst interessant, äußerst spannend. Denn wir wissen ja, wenn wir von hier nach dort wollen, müssen wir das, was dazwischen liegt, hinter uns lassen. Und das, was die materielle von der spirituellen Welt trennt, das müssen wir auch überschreiten. Und das wird auch in der Geschichte von Gokuma ganz plastisch mir das dargestellt werden. Ich werde da nicht vorgreifen, sondern es nur so plastisch darstellen, damit man sich später, wenn man diese Geschichte dann hört, zurückerinnern kann, vielleicht an einige Dinge, die ich erzählen kann. Diese materielle Welt ist also eine Spiegelung des spirituellen Weltes. Es muss also auch eine Art Spiegel geben, etwas, das dazwischen steht, zwischen Reflexion und Wirklichkeit. Weiter ist es eine ganz wichtige Grundaussage der vedischen, des vedischen Wissens, dass sowohl die materielle als auch die spirituelle Energie einen gemeinsamen Ursprung haben. Alles Sein hat seinen Ursprung in der höchsten Persönlichkeit Gottes. Wir Lebewesen sind ewige spirituelle Seelen, die auf der einen Seite ursprünglich ein Bewohner des spirituellen Welt sind, jetzt sich aber in dieser materiellen Welt versteckt haben. Wir sind also Bewohner, zur Zeit ein Bewohner beider Welten, ursprünglich sind wir spirituelle Seelen, aber zurzeit mit einem materiellen Körper ausgestattet, der viele, viele Schichten hat, also vom ganz grobstofflichen bis zum feinstofflichen, bis zu dem Bereich, der direkt die Seele berührt, ist da in unserem Sein alles vorhanden. Und der vierte Punkt, der wird jetzt in meinem Leistungsvortrag eine ganz besondere Rolle spielen, der gründet auf diesen Aussagen, die wir zuvor gemacht haben. Denn Leben oder ein Lebewesen in dieser Welt erstreckt sich eben vom spirituellen Bereich, seiner spirituellen Identität, seiner Seele bis zum materiellen Körper. Und dazwischen ist auch alles vorhanden. Wir haben feinstoffliche Körper, die von verschiedener Feinheit wie Schichten einer Zwiebel den Kern, nämlich die spirituelle Seele, umgeben. Ursprünglich ist diese materielle Welt eine Welt der Dualitäten. Ichcha Dvesha heißt es in der Bhagavad Gita. Alle Lebewesen sind in Dualitäten geboren, nämlich Verlangen, Ichcha und Dvesha ist Ablehnung oder geradezu Hass. Aus dieser Dualität ist die gesamte materielle Energie geboren. Es ist eine unheilige Verbindung aus dem Materiellen und dem Spirituellen. Und deswegen leben wir in einer Welt, wo solche Dualitäten wie Geburt und Tod, Leben und Tod sich einander ständig begegnen. Und diese Welt der Dualität. Die materielle Welt ist eine Welt der Dualität und daher ist sie multidimensional oder multipolar strukturiert. Wir haben also beide Pole, den ganz groben, verdichteten materiellen Pol. Das heißt, das, was maximal von Gott getrennt zu sein scheint, die Materie, das, was aus sich selber heraus unabhängig von etwas anderem zu existieren scheint, wie irgendein Objekt dieser materiellen Welt, dass wir getrennt von seinem göttlichen Ursprung wahrnehmen können, getrennt davon wahrnehmen können, dass es göttliche Energie ist. Und auf der anderen Seite eben die spirituellen Bereiche, die auch in dieser materiellen Energie zu finden sind. Und zwischen diesem größten und dem spirituellen Bereich befinden sich so viele Dimensionen und Ebenen, die sich dann auch in der vedischen Kosmologie niederschlagen, als die verschiedenen Planetensysteme, als die verschiedenen Bereiche im Universum, wo Leben existiert. Und wir wissen, wir sind hier auf dem Planeten Erde, das ist so ziemlich der größte Bereich im Universum, das Erdelement. Darüber werden wir dann noch zu sprechen kommen. So, jetzt ganz kurz zu der Schnittstelle zwischen der materiellen und der spirituellen Energie, sozusagen dort, wo sich die Materie und die spirituelle Energie berühren. Das wird im Sanskrit als Mahatattva bezeichnet. Mahat heißt groß und Tattva bedeutet Wahrheit. Das Mahatattva ist auf der einen Seite reines Bewusstsein. Es geht direkt vom Bewusstsein der höchsten Persönlichkeit Gottes aus. Das Mahatattva ist eigentlich eine spirituelle Energie. Und im Mahatattva gibt es nicht die Differenzierung, die wir in dieser Welt wahrnehmen. Denn es ist die unmanifestierte Form der Materie. Ursprünglich hat Krishna zwei Energien. Das ist die spirituelle Energie und die materielle Energie. Die materielle Energie ist von Natur aus zunächst einmal unbewusst. Sie ist nicht belebt, sie ist undifferenziert. Er blickt dann aber auf diese materielle Energie, die als Pradhan bezeichnet wird. Und dann wird durch seinen Blick das Bewusstsein und die Zeit in diese Achit-Shakti, diese unbewusste materielle Energie, hineingegeben. Und das Pradhan, die Achit-Shakti,
transformiert sich ins Mahatattva. Und das Mahatattva, obwohl es die Urform der Materie ist, ist nicht unbewusst, sondern bewusst. Das Mahatattva ist Bewusstsein. Das liegt daran, weil Krishna es durch sein Licht berührt, oder diese Form Krishnas mit Mahavishnu ist. Wenn Gott das, die Masse-Energie legt, die tote Energie, die reine Substanz, dann ist es nicht mehr tot, dann ist es nicht mehr getrennt von ihm, es ist nicht mehr unbewusst, sondern das Mahatattva ist dann in dem Sinne bewusst und belebt und dynamisch. Das ist das Mahatattva, in dem aber noch keinerlei Differenzierung existiert. Die Differenzierung, die dann die Schöpfung in Gang setzen, die kommen erst in dem weiteren Schöpfungsprozess, werden diese Differenzierung erst vorgenommen. Wir sehen das hier in dieser unteren Darstellung, finden wir da eine komplexe Struktur, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Aber hier haben wir die physikalische Wirklichkeit, die grobe materielle Wirklichkeit, die wir an den Universitäten, in den Naturwissenschaften studieren können. Da gibt es physikalische Systeme, da gibt es das Innere eines Universums und dann die Gesamtheit der Universen. So kann man das mal ganz grob gliedern. Denn die vedische Kosmologie informiert uns ja, dass es nicht nur ein Universum gibt, sondern eine unzählbare Anzahl Universen, die parallel zueinander existieren, wie Trauben an einem gemeinsamen Strauch. Also existieren diese Universen. Aber in jedem dieser Universen gibt es einen Bereich, der unmanifestiert ist. Der ist im Universum, aber den Lebewesen im Universum nicht wahrnehmbar. Und der ist gar nicht so klein. In unserem Universum ist die eine Hälfte, sagen wir die untere Hälfte, ist dieser unmanifestierte Bereich, der wird als, wo ist das? Gaba Udaka bezeichnet. Das ist ein Ozean, das wird mit Wasser in Berührung gebracht. Und der andere Bereich ist manifestiert. Der manifestierte Bereich des Universums, in dem sich die verschiedenen Planetensysteme befinden. Also eine ganz interessante Vorstellung, dass unser Brahmanda, so heißt das Universum im Sanskrit, Brahma, Anda, das Anda heißt eins, das hat also keine Kreisform, sondern wie alles Lebendige eine asymmetrische Form, und es ist halb aufgefüllt mit diesem Wasser des Gaba und Daka. Das ist natürlich nicht H2O, das wäre jetzt eine ganz primitive Vorstellung, sondern diese unmanifestierte Form der Natur, auf der sich dann Gabo Daka Shai Vishnu, deswegen heißt das so, hier ist das aufgeschrieben, sich niederlässt, und auf Gabo Daka Shai Vishnu, ich werde es nicht versuchen zu zeichnen, also Entschuldigung, das ist nur eine symbolhafte Darstellung, wächst dann der Stängel, also wächst dann die Lotusblume hervor, auf der dann Lord Brahma sich niederlässt. So haben wir ungefähr eine ganz schematische Vorstellung. Gut. Da sehen wir also hier das Innere eines Universums ist die manifestierte Form und in der unmanifestierten Form wird das Gaba Udaka. Und Gaba Udaka Shai Vishnu ist die Persönlichkeit, die dieses Universum hinter diesem Universum auf diese Weise steht. Und hier haben wir also diese Reihe von Kategorien, das ist also die physikalische Wirklichkeit, hinter der sich eine unmanifestierte Ordnung befindet. Aber hinter dieser Ordnung befindet sich Intelligenz und hinter dieser Intelligenz Bewusstsein und hinter diesem Bewusstsein befindet sich Persönlichkeit. Das ist also die Reihe, die wir in der vedischen Philosophie immer gehen müssen. Wir können niemals hier stehen bleiben und nur die Materie betrachten. Dahinter steht eine Ordnung, die nicht ohne Intelligenz denkbar ist. Und Intelligenz bedeutet Bewusstsein und letztlich steht dahinter die Persönlichkeit. Hier in diesem Bereich des Bewusstseins und der Intelligenz befindet sich Mahatattva, dessen anderer Ausdruck im Sanskrit auch Buddhi bedeutet, wir kennen es als Intelligenz, als eines der Elemente des feinstofflichen Körpers, aber die Veden verwenden für das Mahatattva auch diesen Begriff des Buddhi. So sagt man, Brahma besitzt einen Körper aus Buddhi. Das ist diese Intelligenz, das ist dieses Mahatattva, das Brahma als Körper annimmt. Und das sind Themen, die sehr, sehr komplex sind, auf die wir hier nicht weiter eingehen können, aber wir wissen ungefähr, wo wir dieses Mahatattva einordnen können. Hier noch einmal ganz kurz, wie sich die materielle und die spirituelle Wirklichkeit zueinander verhalten können. Im spirituellen Bereich haben wir eine Dreiteilung der Kategorien oder der Energien. Wir haben die Sandini Shakti, die Sandini Energie, die die Vielfalt in der Materienwelt hervorbringt. Und Entschuldigung, die spirituellen Welt, wir befinden uns hier oben in der spirituellen Welt. Die Sandini Shakti, die Vielfalt in dieser spirituellen Welt, die Vielfalt der spirituellen Objekte und hervorbringt. Dann haben wir die Beziehung. Die persönlichen Beziehungen, die durch die Samvitschaft hervorgebracht werden, und letztlich die höchste Energie in der spirituellen Wirklichkeit, die Ladinischaft, die Energie des Dienstes zu Krishna, des Dienstes zu Gott. Und diesen drei Energien entsprechen die verschiedenen Aspekte der spirituellen Energie, die uns allen bekannt sind. Auf der einen Seite den Ewigkeitsaspekt, die ewige Zeit, ewige Sein, in dem die spirituelle Wirklichkeit ruht. Dann das allbestrebende Bewusstsein und Wissen, der Chit-Aspekt und letztendlich der aktive Aspekt des Ananda oder der Glückseligkeit. Das ist also eine ganz aktive Energie, die Dienst bedeutet und nicht einfach nur eine Art Erfahrung, sondern ein aktives Prinzip. So, wenn diese spirituellen Eigenschaften gespiegelt werden in die materielle Welt, am Mahatattva sozusagen, in diese manifestierte Materie hinein, mit der wir uns herumschlagen, dann wird auf dem Pfad das Asa. Das ist der erste Schritt. Dem entspricht das Pradhan. Zunächst einmal wird der Raum, die Substanz manifestiert. Das ist die Zeitweiligkeit, die sich dort manifestiert. Das, was wir im Allgemeinen als Existenz bezeichnen. Dann spiegelt sich das Chit, die Chit-Shakti, die spiegelt sich in das Unbewusste, in das Unterbewusste auch hinein. In der spirituellen Wirklichkeit gibt es nichts, was verdrängt, drängt wird, gibt es nichts, was uns bedingt. Aber in der spirituellen Welt wird das, in der materiellen Welt wird das reine Bewusstsein bedeckt und in verschiedenen Graden dann mehr und mehr zu Materie. Dieser Ebene entspricht das Mahatattva, die in der materiellen Welt auch manifestierte Zeit und das Wissen. Und letztlich, die letzte Spiegelung ist das Nie-Ananda, das ursprüngliche Glückseligkeit, wird das Nie-Ananda gespiegelt. Und das Gegenteil von Glückseligkeit ist nicht einfach Leid, sondern die Dualität von Glück und Leid, die wir auf Schritt und Tritt in dieser materiellen Welt erfahren. Und da haben wir die letzte Manifestation dieser Energiefolgen, und das ist Prakriti. In Prakriti, das Prakriti unterscheidet sich vom Mahatattva, dass in Prakriti bereits die Wünsche der Lebewesen, die materielle Energie genießen zu wollen, manifestieren. Im Mahatattva ist zwar schon unser Bewusstsein und die Zeit eingegeben, aber da sind die Lebewesen noch nicht aktiv. Sie haben noch nicht die Sanktion bekommen, ihre Wünsche wieder auszulegen. Bevor das Universum geschöpft wird, befinden wir uns als ewiges spirituelle Seelen alle in Mahavishnu und sind in einer Art erholsamen Tiefschlaf, in dem wir zwar eine Art spirituelle Brahman-Erfahrung haben, aber nicht aktiv sind. Da ist keine. Unsere Wünsche, die sind auf Eis gelegt sozusagen. Aber sobald wir wieder in die Materie freigelassen werden von Mahavishnu, durch sein Blick hineinfliegen werden, können diese Wünsche sich wieder manifestieren. Und in diesem Zustand wird die materielle Energie als Prakriti betrachtet. Und sie ist im Wesentlichen in der Dynamik geprägt, durch die Wünsche des Lebewesens, diese materielle Energie, diese Energie Gottes zu genießen. Das ist also dann die dritte Manifestationsform der Materie, des Prakriti.
So, an Anbetracht der recht knappen Zeit möchte ich an dieser Stelle nur noch ganz kurz einmal darstellen, wie also aus dem Mahatattva hier dann die materielle Energie sich manifestiert. Hinter dem Mahatattva steht die spirituelle Wirklichkeit. Mahatattva ist der Ausdruck des spirituellen Bewusstseins, aber durch ein ganz wichtiges Prinzip, das wir hier finden, entsteht aus dem Mahatattva also das, was wir dann als Materie wahrnehmen können. Und dieses Prinzip, ohne dass keine Schöpfung möglich ist, der erste Schöpfungsschritt ist, dass Begrenzungen im Mahatattva gezogen werden. Es werden Grenzen gezogen. Das nennt sich im Sanskrit eben Ahankara. Das ist das Ego, das zwischen dem Inneren, ich selber und dem Äußeren, das andere unterscheidet. Dass dort die Grenzen zieht. Und durch das Ziehen von Grenzen, mehr und mehr Grenzen, wird die Materie immer mehr, beziehungsweise wird dieses Mahatattva mehr und mehr unterteilt und unterteilt und unterteilt, auf diese Weise differenziert und manifestiert. Letztlich ist das hier alles spirituelle Energie.
Es ist alles etwas, was aus unserer materiellen Geisteshaltung überhaupt nicht greifbar ist. Und deswegen, weil es letztlich nicht greifbar ist, weil es eigentlich nicht sein ist, wird es von vielen Philosophen letztlich als nichts bezeichnet. Denn das, was nicht sein ist, das ist letztlich nichts in unserer zweiwertigen Logik. Und erst die Begrenzung macht daraus durch Differenzierung das, was wir wahrnehmen. Diese Begrenzung insbesondere drückt sich dann in der Dreiphasigkeit der Zeit oder die drei Erscheinungsweisen aus, wo dann verschiedene Manifestationslinien parallel zueinander die Materie hervorbringen. Das also in der Erscheinungsweise der Tugend manifestiert sich hier der Geist und in ihm die verschiedenen Möglichkeiten, die Materie zu erfahren, wie durch Klang und Berührung und Form. Aber in der Erscheinungsweise der Unwissenheit manifestiert sich dort zunächst einmal der Äther. Der Äther und das Mahatma sind ganz eng miteinander verbunden. Der Äther ist eine Transformation des Mahatmas, was nur durch die Begrenzung vom Mahatmas betrifft. Der Äther ist eine ganz komplexe Raumstruktur, auf dem sich dann die größeren Elemente Schritt für Schritt entwickeln. Nächst größere ist das Element Luft, das ist Licht, das feinstoffliche Element der Berührung, dann über die Form manifestiert sich das Feuer, über den Geschmack das Wasser und über den Geruch letztlich die Erde, das alle festen Aggregatzustände umfasst und die großen Gegenstände unserer materiellen Erfahrung ausmacht. Also ein ganz grobes Diagramm, das uns hier diesen Schöpfungsprozess einmal vor Augen führt. Natürlich haben wir zwischen den beiden Polen, nämlich Tugend und Unwissenheit, das vermittelnde Element der Leidenschaft, das die Sinne manifestiert und auch die Intelligenz. Die Sinne vermitteln also zwischen dem feinstofflichen Bereich unserer Wahrnehmung und dem grobstofflichen Bereich der wahrgenommenen Objekte. So kann man sich das ungefähr einmal bildlich darstellen.
So, das sind zunächst einmal abstrakte Dinge, die ich hier gesprochen habe über die Manifestierung der Elemente. Daraus manifestiert sich das Universum. Das Universum wird in den Reden immer wieder mit der Metapher des Baumes versucht darzustellen. Hier haben wir einmal in einer frühen Ausgabe des Katalogs, war die Nummer 2, einen solchen Baum als Titelbild gewählt. Das ist der Baum. Ja, der Baum des Lebens, der Baum des Universums, der hat die interessante Polarität. Auf der einen Seite hier der Raum, das ist die große Krone, auf der anderen Seite hier die Zeit, der dynamische, in diesen Raum eindringende Pol. Und daraus entsteht zunächst einmal diese Differenzierung in die drei Erscheinungsweisen. Und auf jeder dieser drei Erscheinungsweisen weitere Differenzierung hier in die fünf Elemente, also wenn man dieses Bild sich mal ganz genau anguckt, ist auf jedem Blatt dieses Baumes ein Sanskrit-Wort geschrieben. Da hat man also dann die fünf Elemente, da hat man die verschiedenen Elemente des feinstofflichen Körpers, da hat man Glück und Leid. So alles in diesem Baum entsteht dadurch Differenzierung. Und letztlich hat man hier die ganze Vielfalt dieser materiellen Welt. Für den, der das ein bisschen studieren möchte, der kann die ersten Verse im 15. Kapitel der Bhagavad Gita lesen, wo dieser Baum als Banyan-Baum beschrieben wird, wo beschrieben wird, dass die Wurzeln in den zeitbezogenen oder dynamischen Prinzipien dieser Welt gründen, das heißt im Kala. Eine der Wurzeln des Kala, das ist die Zeit, ne, das durch diesen Stamm symbolisiert, oder das Karma, auch ein dynamisches Prinzip, das sind die Dinge, die uns treiben, antreiben, in diesem Leben zu handeln. Und Karma, Kala, Svabhava, unsere Neigung. Und auf der anderen Seite haben wir hier die ganzen groben materiellen Elemente und feinstoffliche Elemente und so weiter. Und da finden wir, wie in den Upanishaden geschrieben, den, mal kurz gucken, Jivatma und, ja, hier ist also der Paramatma und der Jivatma, die Seele und die Überseele, die sich in diesem Baume befinden. Der eine versucht hier die Früchte dieses Baumes zu genießen und der andere wartet nur darauf, dass sich diese verehrte Seele wieder ihm zuwendet und auf diese Weise sein spirituelles Bewusstsein wiedererlebt. Das ist also ein schönes Beispiel. Auch die moderne Wissenschaft hat solche Bäume mittlerweile als Analogien zum Universum. Hier sehen wir zum Beispiel einen solchen Baum. Da geht alles leider nicht von Krishna, sondern vom Urknall aus. Aber trotzdem haben wir das solche seltsamen Attraktoren, Lorenz-Attraktoren, haben wir hier solche Bifurkationen, daraus entsteht der Baum nicht wieder. Also nicht ganz abwegig, sich so zu denken. Also auch den Wissenschaftlern kann man solche Bilder als Analogien oder Metaphern vorsetzen und die verstehen auch, was damit gemeint ist. Und wie sich dann das Universum mehr und mehr differenziert, ausdifferenziert. Ja, was sehr, sehr erstaunlich ist, also ganz und gar erstaunlich für viele, denen man das so vorstellt, ist, dass diese vedische Kosmologie unglaubliches Bewusstsein manifestiert, das sich ausdrückt in den Maßen, in den Raummaßen und den Zeitmaßen, in denen das Universum gemessen wird. Also keine andere Kultur hat diese Spanne. Zum Beispiel bei den Längenmaßen haben die kleinste Länge umfasst also die atomaren Teilchen. Und die haben also eine Längsskala, die von den atomaren Teilchen bis in kosmologische Bereiche hineinwirkt. Und das kann man alles ineinander umrechnen. Wird ja genau beschrieben. 8 ist das und von dem wieder 8 macht so. Und zum Schluss kommt man auf die Größe des Sonnensystems und von daraus kann man weiterrechnen. Das ist also ein unglaublicher Bereich von Längenmaßen. Und im Zeitbereich ist es genauso. Da gibt es das Tuti, das ist die atomare Zeit. Und das kann man also umrechnen, Schritt für Schritt, bis zum Mahakalpa. Und das ist also eine Zeitdauer, die die modernen Kosmologen nicht mal andenken können. Nachdem liegt das gesamte Universum eher von der Denkdauer im Bereich eines Kalpas, 4 Milliarden Jahre, andere Astronomen sagen 15 oder 20 Milliarden Jahre, ist von der Größenordnung her. Aber das Leben Brahmas, eines Kalpas, ist völlig jenseits dessen, was die Kosmologen heute dort ansetzen, anzeigen. So diese verschiedenen Zeit, das ganze Universum ist strukturiert durch die Zeit. Und das erfahren wir aus den vedischen Schriften, dass jeder Lebensbereich im Universum sein eigenes Kala-Chakra hat. Sein eigenes Chakra der Zeit oder Rad der Zeit. Und diese verschiedenen Räder, kann sich das so vorstellen, das ganze Universum wie eine Maschine, in dem sich solche verschiedenen Räder bewegen, die sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit drehen. Das sind die Räder der Zeit. Und so hat jedes Planetensystem, jede Dimension des Universums einen anderen Zeitablauf. Wir wissen, dass ein Tag des Mesas, ein Tag der Halbgötter, entspricht einem ganzen Jahr bei uns. Und ein Augenblick Brahmas, wenn wir nur einen Augenblick zu Brahmas Planeten reisen würden und dort einen Augenblick verbringen würden und dann wieder hierher zurückkommen, mit Überlichtgeschwindigkeit, dann wären hier Hunderttausende von Jahren vergangen. Das ist also unvorstellbar. Und so können wir verstehen, dass das ganze Universum von seiner zeitlichen Struktur aus solchen Rädern unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Umdrehungsgeschwindigkeit besteht, die das Universum zeitlich strukturieren. Da hat man, der Atmatattva hat das in seinem Buch Gott und die Götter mal, naja, die Zeitdilatation im Universum so mit der Raumzeitspirale dargestellt. Bei einer Spirale ist es auch so, da haben wir unterschiedliche Bereiche. In einem solchen Wirbel, der zum Beispiel im Wasser entsteht, wenn man in der Badewanne den Stöpsel rauszieht, entsteht ein solcher Wirbel, in dem wir hier mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten rotierendes Wasser haben, um eine zentrale Achse. Das erinnert schon mal ganz stark an das Universum, vedische Universum mit einer zentralen Achse, um das mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in unterschiedlichen Kala-Chakras die verschiedenen Planetensysteme kreisen. Das steht also im krassen Gegensatz zu dem modernen Bild der Kosmologie, wo aufgrund der ursprünglichen Explosion des Universums, des Urknalls, sich alle Planetensysteme und Galaxien mit fast Lichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegen. Also ganz im Gegenteil dazu sagt das vedische Universum, ja, das vedische Kosmologie, das Universum ist ein dynamisches System, aber nicht explosiv, sondern es sind Kreisläufe, das sind solche dynamischen Kreislaufsysteme, die ineinander verschachtelt sind. Und hier sieht man tatsächlich, wie die verschiedenen Jahre auf den verschiedenen Planetensystemen entsprechend der Stelle, wo wir uns an dieser Zeitspirale befinden, das heißt, mit welcher Geschwindigkeit sich das Kala Chakra hier drehen muss, um im ganzen System mitzuhalten, vergeht die Zeit unterschiedlich schnell. Wenn wir uns zum Beispiel hier befinden, dann gehen wir da so mit einer relativ langsamen
Umdrehungsgeschwindigkeit bewegen wir uns. Wenn wir uns aber hier befinden, müssen wir in der gleichen Zeit ganz lang nicht zurücklegen. Also man sieht da die unterschiedlichen Geschwindigkeitsverhältnisse. Durch die Lage bedingt, wo wir uns hier befinden. Das heißt, hier haben wir die vertikale Struktur des Universums. Die drückt sich in der Zeit aus. Wir müssen unterscheiden zwischen einer vertikalen Struktur, die durch ein unterschiedliches Kala-Chakra bedingt ist, und der horizontalen Struktur, über die ich gleich sprechen möchte, die sich in einem Kala-Chakra erstmal befindet. Hier sehen wir zum Beispiel die Manus. Ja, also eine Million 8000 Manu-Jahre entsprechen einem Brahma-Jahr. Ein Manu, das hat der Varahadev oder was man wieder gut mal ausgerechnet, hat eine Lebensdauer ungefähr bei 200, 300 Millionen Jahre. Das entspricht ungefähr der Zeit, die die Galaxie, in der wir uns befinden, braucht, um einmal um ihre eigene Achse sich zu drehen. Ganz interessant. Da sind also solche Zusammenhänge zu sehen, und so kann man hier auch viele kosmologische Parallelen ziehen. Das möchte ich hier nicht tun. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir eine solche zeitbezogene vertikale Struktur haben und auch eine horizontale Struktur. Und die horizontale Struktur, die möchte ich kurz mal ansprechen. Wenn wir also hier einen Schnitt setzen durch das Universum und uns mal eine solche Ebene angucken, zum Beispiel die, in der wir selber existieren, nämlich das mittlere Planetensystem des Bhumandala, dann wird uns das in einer recht einfachen Computersimulation einmal so erscheinen. Hier haben wir also einen solchen Schnitt, so einen horizontalen Schnitt durch das Universum, wo also verschiedene dynamische Strukturen hier zu sehen sind. Und wenn man sich daran zoomt, sieht man im Zentrum die Insel Jamudvip, später heißt Insel. Das sind alles Inseln hier, und dazwischen befinden sich Ozeane verschiedener Substanzen. Das beginnt also hier mit dem Salzwasserozean, kommt Ozean aus Zuckerrohrsaft, aus verschiedenen Substanzen. Klingt natürlich sehr mythologisch. Ich habe vor ungefähr 3 Monaten auf einem Kongress über historische Meteorologie in München, im Deutschen Museum, war ich eingeladen, einen Vortrag zu halten über die vedische Kosmogonie. Und da habe ich dem noch etwas verschärft, das erzählt, was ich euch hier erzähle. Und ihr müsst vorstellen, als der Professor, der mich eingeladen hat, mich gebeten hat, dort einen Vortrag zu halten, hatte ich gesagt, einen Kongress über Meteorologie. Über Wetterkunde bin ich nicht so bewandert. Ich kann da keinen Vortrag halten. Nein, Meteorologie ist nicht Wetterkunde. Ah, das ist Meteoriten vielleicht. Nein, auch nicht. Es geht um Maße, Metrum. Da denke ich, oh ja, da war ich mich auch nicht so. War trotzdem, da wollte ich mich unbedingt dabei haben. Und die Meteorologen müsst ihr, vor allem die historischen Meteorologen, sind Menschen, die gehen nur mit einem Lineal durch die Welt, und alles, was sich daran messen lässt, ist Wirklichkeit. Und alles, was sich auf diesem Lineal nicht abbilden lässt, das also vielleicht 30 Zentimeter misst, das ist, gibt's nicht. Das hat natürlich auch auf ihrem Kongress nichts zu suchen. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie die geschaut haben an diesem Joghurt-Ozean und kosmischen Wesen, die sich dort in Baden sogar, und das ist das Universum aus griechischer Sicht, ne? Das war also äußerst interessant. Es hat eine richtige Polarität in dem Publikum hervorgerufen. Es waren also einige, die sagten, also es ist unmöglich, was der da vorne vorbringt. Das ist ein Skandal geradezu für unsere historische, meteorologische Gesellschaft. Und alle, die da waren, lassen Sie sich nicht verunsichern von dem Professor Schrotthändler, wie ihn seine Studenten immer liebevoll nannten, der das geleitet hat, das Symposium. Machen Sie weiter. Es war also äußerst interessant, das darzustellen. Aber was ich dem dann eben in der halben Stunde, die ich dort hatte, vorgetragen habe, ist, dass diese mythologischen Ozeane, wie sie uns erscheinen, und diese Inseln, auf denen vielfältiges Leben befindet, dass interessanterweise die Abmessung, die ja im Srimad Bhagavatam genau gegeben wird, da macht man ja, das sind 100.000 Jodhanas und 300.000 Jodhanas und hier die Sonne nochmal 10.000 Jodhanas mehr, und hier ist dann das unbewohnte Gebiet, da kommt kein Licht mehr hin, und es wird genau in Maßen gegeben. Hier haben wir also eine solche Darstellung, wie also diese Inseln in Maßen bezeichnet werden. Hier ist es mal in Kilometern umgerechnet, die vedische Kultur rechnet damit den sogenannten Yojanas, ist also die vierfache Rufweite eines gesunden Mannes. Also etwas schwierig genau festzustellen, wie weit es wirklich ist. Ich habe dann aber auf diesem Kongress gezeigt, dass es dort historische Berechnungen gibt, die genau 8,52 Meilen für einen Yojana ansetzen. Und wenn man 8,52 Meilen für einen Yojana nimmt, kommt man an eine Distanz der Sonne von der Erde im Srimad Bhagavatam. wo wir die Polarität des Universums wieder ganz deutlich vor Augen geführt bekommen. Wir haben also einen lichten Bereich, dort wo die Sonne scheint, und einen Bereich, in dem die Sonne nicht scheint. Das ist der Schattenbereich des Universums und hier ist der Lichtbereich des Universums und wir befinden uns, wo Loka, das irdische Planeten, steht, ziemlich weit unten im Lichtbereich, dort wo dann auch der Schattenbereich bald anfängt. So unterirdisch gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetare Systeme, Dimensionsebenen, auf denen die Sonne nicht erreicht. Die leben im Dunkeln, in einem Bereich, in dem Gottesbewusstsein nicht prominent ist, in dem man leben kann und Gott vergessen kann und dafür nicht mal bestraft wird. Und das gestrenge Gesetz des Karma bestraft eigentlich jedes Lebewesen in diesem lichten Bereich, das sich getrennt von Gott versucht zu genießen in dieser Materie. Wenn es versucht noch so vorsichtig zu handeln, verschlägt sich das Lebewesen in dieser Getrenntheit von Gott in mehr und mehr schlechtes Karma und wird erniedrigt in dieser Welt. In dem Maße, wie es sich wieder Gottes Bewusstsein den Heiligen Schriften zuwendet, kann es in diesen verschiedenen Ebenen des Universums erhoben werden. Wir wissen, dass in diesen Bereichen Svagaloka, das Leben der fromme Lebewesen, die Devas, die Heilgötter, der griechische Olymp, zwischen dem Bereich Svagaloka und Svagaloka befindet sich noch auch noch menschliche Wesen, die dort leben, aber von sehr viel feinstofflichen Wesen, das sind die Kinaras und die Gandharas und auch viele Fabelwesen, die selbst in der europäischen Tradition immer wieder auftauchen und in das Elf, ja, das sind mehr Naturwesen, also feinstoffliche Wesenheiten, die ihre Lebensbereiche teilweise in näherer Umgebung des Planeten Erde haben und deswegen auch in diesen alten Mythologien immer wieder in das Schicksal der Menschen eingreifen. Die Menschen immer wieder begegnen, heutzutage weniger, das liegt aber daran, dass die Menschen ihren Erfahrungsbereich, den Bereich, in dem sie erfahren machen, im Wesentlichen beschränkt haben zwischen ihrem Drei-Zimmer-Apartment, dem Shopping-Center und vielleicht noch der Universität und in diesem Kreis ihre Runden drehen und überhaupt nicht mehr in der Lage sind, diese feineren Bereiche wahrzunehmen. Das war in früheren Zeiten anders und deswegen wissen die alten Kulturen auch noch über diese feinstofflichen Wesenheiten, hatten auch noch die Sensibilität dazu, diese Dinge wahrzunehmen. Für uns, moderne Menschen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, ist das ein Bereich, mit dem wir im Wesentlichen kaum noch einen Zugang haben. Wir haben da so einen Bereich, der auch elektromagnetisch sichtbar ist, wenn wir also in den Sternenhimmel hineinschauen, sehen wir im Wesentlichen nur die Planeten, die diesem Voloka-Planetensystem entsprechen und von Mahaloka soweit könnte also der elektromagnetische Bereich noch gehen, reichen uns nur noch Lichtspuren. Es wird in Mahabharata beschrieben, dass der Arjuna, der sich einmal auf einer mystischen Reise durch das ganze Universum befand, sah dann, nachdem er die Erde schon längst hinter sich gelassen hatte, weit am Horizont des Universums Lichtpunkte, die er zunächst für Sterne hielt, und als er ihm näher und näher kam, stellte er fest, nein, das sind die richtig großen vedischen Weisen, die dort leuchten. Und das ist also für uns natürlich von hier aus überhaupt nicht zu interpretieren, was da wirklich für Licht auf den Weisen des Universums herkommt. Anfang dieses Jahrhunderts konnte man dort bestimmte Nebel als Galaxien interpretieren, vorher waren das einfach Staubwolken. Es ist also wirklich sehr schwierig für uns, die wir an die Erde gebunden sind, überhaupt etwas über die Weisen des Universums auszusagen. Denn da kommen nur Lichtpunkte zu uns. Und wir müssen die mühsam analysieren mit Spektrometern und so weiter, um indirekt Aussagen machen zu können. Aber diese Aussagen haben ihre Gültigkeit immer nur im Rahmen der gültigen physikalischen Theorie. Nicht? Jeder weiß, einer der größten Genies der Menschheit, so wird er gefeiert, der Albert Einstein, hat Anfang dieses Jahrhunderts, 1905, seine berühmte Arbeit zur speziellen Relativitätstheorie veröffentlicht und damit die ganze Welt bekehrt zu diesem Relativismus, in dem wir heute leben. Jetzt ist gerade ein Buch erschienen von zwei namhaften Physikern, das heißt dem klanghaften Requiem für die spezielle Relativität. Vorne drauf sind ein paar Notenzüge aus Mozarts Requiem. Ihr wisst, Requiem ist ein Lied, das man wohl spielt, wenn wir uns verabschieden von einem Menschen. So ist dieses Buch geschrieben, also voller Formeln und bezieht sich auf Tausende von Arbeiten, Abertausende von Arbeiten, die zeigen, dass das nur ein Kunst ist, nur eine Art kultische Wissenschaftsreligion, dieser Glaube an die spezielle Relativitätstheorie, die eben die gesamte Kosmologie sehr stark relativiert hat. Und in dieser Sicht, in dieser Brille wird heutzutage Kosmologie betrachtet. Wenn die Relativitätstheorie nicht stimmt, und das weist wirklich darauf hin, dass also diese Relativität von Raum und Zeit eben nicht wahr ist, sondern das ist alles nur falsche Interpretation von Messergebnissen haben, dann gibt es plötzlich doch einen absoluten Raum. Lichtgeschwindigkeit ist nicht mehr die höchste Geschwindigkeit. Und all diese Dinge, diese Paradoxien, die wir dort hören, die stimmen alle nicht. Wie können wir dann in der Lage sein, Licht, das uns aus Milliarden und Milliarden und Milliarden von Kilometern Entfernung erreicht, zu interpretieren und zu sagen, dieses Universum ist so und so, es ist so und so groß, da gab es einen Urknall und so weiter. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass die wissenschaftlichen, also dass die empirischen Daten, die uns von dort draußen erreichen, immer auf der Grundlage bestimmter bestehender Theorien interpretiert werden müssen. Und die ändern sich wirklich alle 50 Jahre. Die spezielle Relativität hat mittlerweile 90 Jahre überlebt. Und wer weiß, wie lange es noch braucht, bis es auch zu den Universitäten vorgedrungen ist, dass das nicht stimmt. So, dieser Bereich ist einer ständigen Auflösung und Schöpfung unterworfen. Regelmäßig wird auch Svaga Loka zerstört. Das sind Millionen von Jahren, die die Wesen hier oben, die Deva, das heißt Indra, und die anderen Halbgötter leben, aber dann am Ende dieses Zyklus müssen auch die Halbgötter ihre Position verlassen und ihre Körper aufgeben. Also ein Bereich, in dem ständige Schöpfung und Auflösung vonstatten geht. Darüber hinaus gibt es die großen Planeten, die eigentlich nur den großen Weisen und den Asketen, den Rishis, vorbehalten sind, die dort in Meditation, mit Meditation und Askese beschäftigt werden. Mahaloka ist der Ort, wo viele Yakyas ausgeführt werden. Es gibt dort kein Haus, in dem kein Opferfeuer brennt. Dort werden ständig die vedischen Mantras gechantet und Opfer zur höchsten Möglichkeit. Dort ist dargebracht, wie dort überall das Opferfeuer gegenwärtig ist. Darüber hinaus gibt es Janoloka und Paboloka, wo mehr Meditation und Entsagung praktiziert werden, um noch weiter aufzusteigen in diesem Universum. Hier haben wir also einen Bereich, der dann von Schöpfung und Auflösung nicht mehr betroffen ist. Und die Wesen, die am höchsten aufsteigen in diesem Universum, gelangen letztlich nach Satyaloka. Das ist das Planetensystem, das von Brahma, der Seele dieses Universums, persönlich beherrscht wird. Das Universum ist die materielle Energie, die Brahma als seinen Körper angenommen hat. Vishnu ist die sozusagen die Überseele dieses Universums. Und das Herz dieses Universums ist der Lotus auf dem Brahma-Sitz. Und auf diesem Lotus praktiziert Brahma, hat Brahma seine Entsagung praktiziert. Zu Anfang dieser Schöpfung, um die Kraft zu bekommen, dieses Universum zu schaffen. Da war Krishna so zufrieden mit ihm, dass Krishna sich Brahma offenbart hat und ihm sagte, diese Tapasya, diese Entsagung, die du auf diesem Lotus, die du sozusagen im Herzen des Universums ausgeführt hast, das bin ich selber, das ist Bhakti. Und so konnte Brahma die Kraft bekommen, dieses Universum zu schaffen. In dem Sinne als der geschaffene Schöpfer oder der zweite Schöpfer, der Demiurg oder Architekt dieses Universums, der letztlich nur noch die von Vishnu bereitgestellte materielle Energie in Form bringen musste. Er musste sie informieren. Er musste sie strukturieren. Und wie hat er das getan? Durch ein Symphoniekonzert kosmischen Klang. Das wird auch in dieser Nachempfindung, diesem Bild angedeutet. Jede Regung der Sinne Brahmas, sagen wir seine Handbewegung, sagen wir die Regung seiner wahrnehmenden Sinne oder die Regung seiner Seele, die Regung seines Geistes, seiner Gefühle, seiner Gedanken, alles ist Klang. Das Sanskrit-Alphabet. Hier haben wir Sa, Sha, Sa, Ha. Hier haben wir die Vokale. Hier haben wir die Svaras, Tadi, Gama, Padani, Sa, dann die Shrutis. All die feinen, subtilen Unterteilungen des vedischen Klanges befinden sich in den verschiedenen Sinnen Brahmas. So, wenn Brahma mit seinen Sinnen handelt, wenn Brahma handelt, ist das Klang. Deswegen wird Brahma als auch die Inkarnation des spirituellen Klangs bezeichnet. Im dritten Kampel gibt es solche Verse, die Brahma preisen als die Inkarnation, die Verkörperung des spirituellen Klangs, weil jede seiner Bewegung, jede seiner Regung ist Klang, ist Schwingung. Und auf diese Weise schafft Brahma oder er informiert dieses Universum, er bringt es durch diesen vedischen Klang in Form. Er braucht praktisch nur vedische Hymnen zu chanten und daraus manifestiert sich alles. Und hier manifestieren sich auch die verschiedenen Häusern Brahmas, der Rigveda, der Atharva Veda, der Shama Veda und aus dem Haupt, das nennen wir nicht der Yajur Veda, aus diese Weide geht, aus Brahma, diese zweite Schöpfung, die den zweiten Kampf des Shimadagas beschrieben wird, hervor. Ja, damit bin ich 10 Minuten vor 1 am Ende meiner Ausführung angelangt und möchte schauen, ob es vielleicht Fragen dazu gibt. Herr Peter Garab, ja.
Das ist schön einfach, dass wo stehen wir quasi daneben?
Ja, das ist nicht so einfach zu darzustellen, weil dieses Bild darf man sich auf keinen Fall dreidimensional räumlich vorstellen. Weil das Universum, haben wir ja schon gehört, ist multidimensional, multipolar, polykontextural strukturiert. Nur zur Information, da müsste man jetzt etwas weiter ausholen, aber unsere ganze europäische Metaphysik gründet auf der zweiwertigen Logik, das ist wahr, nein, das ist falsch. Und deswegen ist auch die westliche Geistesgeschichte ein bisschen intolerant. Vor allem auch geistig intolerant, weil entweder ist das falsch oder es ist wahr. Was anderes gibt es. Und im Allgemeinen ist ja das wahr, was man selber vertritt, und das andere ist falsch. Und in dieser aristotelischen Kiste steckt Europa und seitdem Europa die ganze Welt erobert hat, sozusagen die ganze Welt. Und verdrängt eigentlich das, was in Indien, in der vedischen Kultur gedacht werden konnte, nämlich die Vielfalt und Multidimensionalität der Welt. Wir haben alles in den dreidimensionalen Raum hineingepresst. Wie können wir uns Vishnu und Brahma nicht als solche dreidimensionalen Wesen vorstellen, wie wir, sonst könnten wir sie auch wahrnehmen. Das ist eine ganz komplexe Struktur. Und du weißt, dass es im Bhagavatam bestimmt ist, dass die Planeten sich sogar innerhalb des Stängels dieser Sonnenstufe bewegen. Insofern würde ich dieses Bild nehmen, wie es ist. Mahagabodakasha Vishnu liegt auf dem Ozean der Ursache, aus seinem Nabel wächst diese Lotusblume hervor und Brahma ist darauf geboren. Und das ganze manifestierte Universum ist so bedeutend, dass es sich zumindest in den Stängeln dieser Lotusblume befindet. Der ganze Raum, den wir, der sich unserer Wahrnehmung entfaltet, befindet sich hier im Inneren dieses Lotusstängels. Ne, da ist der ganze Raum sozusagen drin eingefallen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, hier, also ich kann dir das mal auflegen wie jemand, der da das sehr gut gemeint hat mit uns. Der hat mal versucht, das vedische Universum unserer einfachen Vorstellung von Raum und Zeit anzupassen. Und da sehen wir hier die Eierschale des Universums. Denn das Universum, darauf möchte ich noch kurz kommen, ist von Schalen umgeben, von diesen Schalen, die den Elementen entsprechen. Beginnt also mit Erde, dann kommt eine Schale, die ist aus Wasser, dann aus Luft und so weiter, dann aus Ego und Äther und zum Schluss aus Prakriti. Das ist sehr, sehr wichtig, weil der Gokuma, der das Universum ja auf seiner Reise in die spirituelle Welt wird verlassen müssen, muss um die spirituelle Welt gelangen, diese verschiedenen Manifestationsebenen, die in den Schalen des Universums zum Ausdruck gebracht werden, hindurch. Hier ist also die Eierschale des Universums und da hat sich mal jemand die Mühe gemacht, hier unten über dem Gaba-Ozean, die verschiedenen Planetensysteme und Planeten anzuordnen. Hier haben wir Atala, Vitala, Vitala, Tala, Tala, Bahatala, Rasa, Tala, Patala, Loka. Auch die Pitri-Lokas, die höllischen Planeten, feinstoffliche Systeme, ganz dicht über dem Gaba und Udaka, darüber die Planeten der Yaksha, Sakshat, das Geist, das Kinaras, Chandayas, Siddhas, Vidyaharas und so weiter. Rahu, alles im Bereich hier der Erde, die sich auch hier 70.000 Yojanas über dem Gaba und Udaka befindet. Darüber 10.000 Yojanas, darüber die Sonne, der Mond, weitere 200.000 Yojanas darüber. Verschiedene Planeten, hier die Planeten unseres Sonnensystems, Shukra, Graha, die Venus, Buddha, Graha, so weiter, wie heißt das, die Graha, der Jupiter. Das ist allerdings hier nicht maßstabsgetreu, sondern befindet sich dieses kleine Kästchen irgendwo da. Ja? Wir dürfen uns nicht so viel einbilden mit unserem kleinen System hier. da unten, ich weiß nicht, ob das auch, da sieht man das, ne? Das ist hier so ein kleiner Ausschnitt, hat man so bei Stadtszenen auch häufig, wo die Innenstadt nochmal groß dargestellt ist. Ein paar hunderttausend Jonen nach darüber befindet sich Duvaloka, der Polarstern, der Planet Duvat, also ein größerer Planet innerhalb dieses Universums, über Mahaloka, Nahaloka, Tavaloka, das sind wirklich sehr, sehr große Distanzen, hier haben wir 120 Millionen Jonen, bis wir dann letztlich zu Satyaloka kommen, und da sind wir schon sehr dicht am Rande des Universums. Ja, aber das sind hier zwei, ich sag mal, modern ausgedrückt komplementäre Darstellungen. Auf der einen Seite hat sich hier jemand bemüht, einmal das Universum räumlich darzustellen und auf der Sicht unserer Wahrnehmungsphase heraus zu interpretieren. Aber wenn wir das mit diesem Bild vergleichen, kommen wir ja logisch gesehen nur weiter, wenn wir verstehen, dass diese Struktur halt nicht dreidimensional ist und dass hier jemand dreidimensionales Abbild versucht hat. Nicht wie eine Art Schattenspiel, das hier auf die Wirklichkeit abgebildet wird. Ja, die Zeit hat drei Phasen oder drei Aktionsmodi. Sie erhält, sie schöpft, sie zerstört. Ich setze mal ein bisschen tiefer gehen ein. Die Zeit hat drei Phasen. Wir erfahren in der Vergangenheit irgendwas in Zukunft. Das wollte ich auch nicht sagen. Nicht bei beiden Fachschritten zu sein. Wir erfahren in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Gegenwart entspricht am ehesten der größeren Wirklichkeit, weil die Zukunft existiert in dem Sinne genauso wenig wie die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist in unseren Erinnerungen. Erinnerungen, die wir konstruiert aus dem Fakten, das heißt unserem Wissen heraus, den Gedächtnisfunktionen, und die Zukunft ist mehr eine Projektion unserer Wünsche und Hoffnungen, abgeleitet von der Gegenwart. Und das, was wirklich als Existieren angesehen werden kann, ist der unfassbare Augenblick dazwischen, der Gegenwart, ja, ist unfassbar. Obwohl wir wissen, dass es alles ist, dass die Gegenwart alles ist, dass letztlich der Strom der Zeit eine Art Illusion ist, getragen durch den Fluss unseres Bewusstseins oder umgekehrt, messen wir doch Vergangenheit und Zukunft sehr viel mehr Bedeutung wahr. Nicht? Kaum jemand ist in der Lage, die Gegenwart so toll wahrzunehmen. Die meisten Menschen hoffen, machen Pläne für die Zukunft, werden da genießen, können sparen darauf. Und da wird alles besser. Oder früher war alles besser. Oder man will vom Guten zum Schlechten zum Guten und lebt praktisch in diesem Zeitgefühl geschaut. Und die Gegenwart ist das virtuelle Prinzip. Wenn es uns gelingt, die Gegenwart auszuweiten, und auf diese Weise können wir unser Leben spiritualisieren, das ist die Tugend, die wir unser Leben ausweiten müssen und befreien müssen von dem Kontrast zu Vergangenheit und Zukunft. Wenn wir die Gegenwart immer nur im Kontrast zu Vergangenheit und Zukunft, noch nicht Zukunft, aber schon nicht mehr Vergangenheit betrachten, dann sind wir immer noch in den Dualitäten. Genauso müssen wir die Tugend aus der Dualität von Unwissenheit und Leidenschaft befreien und zu Schüdersattva kommen. Das heißt, die Tugend entspricht der Gegenwart, während die Zukunft, ja, den Plänen, die wir haben, unsere Bemühungen, die wir darin hinein investieren, eher der Leidenschaft entspricht und die Vergangenheit, das träge Prinzip des nicht mehr aktiven, nicht mehr veränderbaren, nur noch der Zerstörung anheimfallenden, dem Erscheinungsweise der Unwissenheit. So kannst du also die drei Modi der Zeit ganz eindeutig auf den drei Erscheinungsweisen, damit Auflösung, Erhaltung und Vernichtung. Das heißt, der Zukunft die Schöpfung, der Vergangenheit die Vernichtung ist ja eindeutig und der Gegenwart den Erhaltung und die Zuordnung. Diese Zuordnung ist möglich und die Dreierstruktur der Zeit ist ganz entscheidend verknüpft mit der Dreierstruktur der drei Erscheinungsweisen. Das Faktische, das Mögliche und das Gegenwärtige. So sind also Zeit, Erscheinungsweisen und solche Schöpfungs- oder Erhaltungs- und Vernichtungskategorien miteinander verbunden. Mhm. Ja, okay. Du hast hier diesen. Das sind ja die Beschreibungen des Bhagavatams, wie das Ahankara, das heißt
das falsche Ego oder hier das Prinzip der Begrenzung und in den jeweils in den drei Erscheinungsweisen unterschiedlich transformiert oder umgewandelt wird. In der Erscheinungsweise der groben Unwissenheit entsteht daraus der Schaffer, der Klang, und auf dem heraus manifestiert sich der Äther. Das hat sehr viel mit Zeit zu tun. Zum Beispiel, dieser Verdichtungsprozess der Zeit bedeutet, dass sich in den verschiedenen Elementen der Zeitfaktor unterschiedlich zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel auf der groben Ebene des Erdelementes, auf der wir im Allgemeinen agieren, auf der gibt es zwischen Ursache und Wirkung immer einen sehr großen Zeitunterschied. Wenn ich zum Beispiel mich auf dieser Ebene befinde und den Wunsch habe, ein Haus zu bauen, dann braucht das im Allgemeinen viele Jahre, bis ich das Geld beschaffen habe, den Plan gemacht habe und das Haus endlich steht. Auf diesen feineren Ebenen des Äthers zum Beispiel der Gedanke genügt und das Ätherschloss ist da. Ja, da ist Ursache und Wirkung sehr viel enger miteinander verbunden. Das heißt, diese einzelnen Strukturen, die sich hier ergeben, sind im Wesentlichen auch zeitliche Strukturen. Das verschiebt sich das Verhältnis von Raum und Zeit. Das sind allerdings sehr komplexe Zusammenhänge, die man hier nicht so darstellen kann. Aber das sind ganz dynamische Prozesse. Und im Wesentlichen, die Schöpferin in dieser Welt ist auch die Zeit, weil die Zeit ist das intelligente, bewusste Element, das in den doch recht trägen und nicht aktiven Raum eindringt. Der Raum, der ist einfach da, der ist getrennt von Krishna. Ja, der ist Raum, was ist Raum? Raum ist der Ausdruck des voneinander getrennt Sein. Ich zum Beispiel sage, ja, das ist Raum. Raum, hier ist ein Stift und da ist ein Stift. Und dazwischen liegen 1,50 Meter. Der Raum drückt sich in der Trennung dieser beiden Objekte voneinander aus. Gäbe es den Raum nicht, dann wäre das alles an einem Ort. Ich wäre nicht in der Lage, wie die Dinge voneinander und damit auch von Gott getrennt sind. Das heißt, der Raum ist der Ausdruck des Getrenntseins. Der Raum ist der Inbegriff der Materie. Während die Zeit dem spirituellen Impuls entspricht, der eindringt in dieses Getrenntsein und auch die Potenz, die Fähigkeit ist und die Potenzialität hat, diese Dinge wieder miteinander zu verbinden, wieder zusammenzubringen. Und also die beiden Pole, auf der einen Seite Raum und Zeit, auf der einen Seite Materie und Spirit, die zwischen denen diese Schöpfung existiert. Und dieses Eindringen, diese Wechselwirkung zwischen Raum und Zeit, die manifestiert sich halt in dieser Dreierstruktur, der drei Einigkeit von den drei Erscheinungsweisen, die sich dann in einen transzendenten vierten Zustand vereinigen. Ja?
Es geht um das Bewusstsein, soziale Bewusstsein. Was stelle ich mir vor? Es müsste zu dieser Zeit drei Arten von Bewusstsein sein. Ein vererbtes, vielleicht über die Gene, ein spirituelles Bewusstsein, was man spirituell in Seele reinkommt, und ein erlerntes Bewusstsein, das man in seinem wirklichen Leben mitkriegt. Also praktisch am Anfang Tabula Rasa. Könnte das vielleicht so stimmen oder richtig?
Sicherlich richtig, dass unser Bewusstsein sich dann auf verschiedenen Elemente zusammensetzt. Das ist sicherlich richtig, dass verschiedene Einflüsse wirken. Im Allgemeinen wird das Bewusstsein, also in drei Kategorien, also da haben wir das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Selbstbewusstsein unterteilt und das sicherlich auch mit verschiedenen Bereichen im Gehirn oder in den Neuronen oder in den Synapsen und den Mikrotubuli in Verbindung steht. Aber ich muss darüber mal nachdenken, was du gesagt hast. Das ist sicherlich interessant.
Also das war kein Thema Bewusstsein, vielleicht sollte man das nicht wissen. Das Problem zwischen Materie und Spiritualität.
Ja.
Darüber, der Mensch hat solange man sich nur den Juden an das Gesetz hält. Was ich euch gebe, ist ein lebendiger Glaube in ein herrschendes Herz. Also man soll das Gesetz, die Rationalität mit Liebe.
Srila Prabhupada sagt etwas Ähnliches. Im zweiten Kanto können wir das nachlesen. Ziemlich am Anfang in einer Erläuterung. Ja, nee, das sagt er, dass der Klang, den wir in den vedischen Schriften symbolhaft repräsentiert haben, wenn wir zum Beispiel die Bhagavad Gita aufschlagen, dann haben wir dort die Symbole, die Sanskrit-Buchstaben, die also uns überliefert, dass dieser symbolhaft aufgeschriebene Klang in diesem Universum von niemandem verstanden werden kann, der nicht durch den Abhakritaschatter, durch den unmanifestierten, spirituellen Klang vom Herzen her inspiriert wurde. Und dieser unmanifestierte, spirituelle Klang, der Abhakritaschatter, der unmanifestierte Klang, wird, und so kommt dann der nächste Satz in dieser Erläuterung, empfangen wir durch die Schülernachfolge. Der wird also von Krishna zu Brahma zu Narada heruntergereicht über unseren spirituellen Meister und kann dann uns vom Inneren her inspirieren, sodass wir den Äußeren, die äußere Form der Welt, die Buchstabenform, verstehen können. Also so ähnlich, wie du es beschrieben hast, dass wir auf der einen Seite das Äußere brauchen, für unseren Geist und unsere Gedanken, unsere Ratio, sich an uns an diese Dinge zu erinnern, damit wir unser Leben prägen können, dass aber die inneren Wesen sozusagen, dass wir uns durch die Einweihung, durch einen echten spirituellen Meister, von innen inspirieren müssen. Diese Inspiration, die Brahma bekam, um das Universum zu schaffen. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig, dass sich diese beiden, also das Äußere und das Innere, zeigen. Ich möchte an dieser Stelle ganz pünktlich Schluss machen, denn ich weiß, wenn man über solche Themen spricht, über die ich gerne spreche, dann kommt der Geist unheimlich in Aktion und da könnte man stundenlang diskutieren und spekulieren, aber ich möchte das an dieser Stelle nicht tun, sondern mich für das Zuhören bedanken und ich hoffe, dass uns dieser Prasadam schon auf uns wartet.
Ich kann eine kurze Frage an Maharaj stellen. Was haben die Wesen dazu, dass du nicht zu der Erde bist? Symbol oder nicht?
Ich habe keine Informationen gefunden, die ich jetzt in Form eines Sanskrit-Schlokas losschenken könnte, um zu sagen, die Erde ist hohl oder nicht hohl. Aber ich habe auch keinen Hinweis bisher gefunden darauf, dass die Erde hohl sein sollte. Habe ich also wirklich keinen Hinweis darauf gefunden. Und wenn du mich ganz persönlich fragst, halte ich das Ganze für völlig absurd. Also das ist meine persönliche Meinung. Also es ist keine vedische Aussage, wo ich jetzt mit einem Sanskrit-Vers dahinter stehen könnte. Aber ich halte auf der Ebene unserer Dreidimensionalität, wenn wir da hineinbohren in die Erde, dann bin ich relativ überzeugt, dass wir das finden, was die Geologen uns weiß machen wollen.
Die Erde ist doch eine Kuh.
Eine Kuh. Die Kuh hat sicher auch Hohlräume in der Mitte.
Ja.
Gut. Ja, jetzt könnte man spekulieren, aber lass uns lieber was essen. Also.